Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift gemeinsam mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Wir sind angelangt in unserer Reihe durch Lukas bei Kapitel 6. Wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 11. Und dies sind Worte des lebendigen Gottes. Und es geschah am Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihm: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand essen darf? Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fanden. Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stell dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach zu ihnen: Ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm: Strecke deine Hand aus. Und er tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Amen. Amen. Lasst uns beten. Christus, du Herr des Sabbats, der Herr auch über uns, wir bitten dich, wir flehen über deine Herrschaft auch jetzt über unsere Versammlung aus, dass du über uns regierst und dass alle unsere Herzen dir untertan sind, dass jeder deine Größe und deine Herrlichkeit und Macht erkennt und dass jedes Knie sich beuge, auf dass jeder von uns dich liebe und dich ehren will. Herr, wir bitten dich, tu dieses Werk aus Gnaden an uns. Sprich zu uns durch dein Wort. Deine Knechte und deine Mägde wollen hören. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Durch das Lukas-Evangelium lernen wir den Herrn Jesus Christus kennen. Wir dürfen hier im Evangelium den König aller Könige, den Herr aller Herren, wir dürfen ihn hören, wir dürfen ihn sehen. Und Christus gebraucht herrliche Titel, um sich selbst zu beschreiben. Erinnert euch daran, was wir bereits gehört haben. Christus nennt sich der Menschensohn. Das ist dieser gewaltige Hoheitstitel, dass er die Macht über alle Menschen hat und dass er sogar Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, was doch nur Gott tun kann. Christus stellte sich uns vor als der Arzt für die Sünder, obwohl die Schrift sagt, der Herr spricht, ich bin der Herr, euer Arzt. Oder er stellte sich uns vor als Bräutigam, obwohl doch Gott spricht im Alten Testament, dass er der Bräutigam seines Volkes ist. Ständig macht Christus Aussagen über sich, die nur Gott von sich machen kann. Dieser ist der menschgewordene Gott. Und das, ihr Lieben, sehen wir heute Abend erneut. Wie nennt sich Christus hier in unserem Text? Er sagt, er ist der Herr des Sabbats. So etwas kann nur Gott von sich sagen. Wie herrlich ist dieser Christus. Und darum geht es bei unserer Entdeckungsreise, bei unserer Forschungsreise durch das Lukas-Evangelium, Christus zu entdecken, zu erforschen, ihn mehr zu erkennen, ihn tiefer kennenzulernen. Und darum richte deinen Blick auf diesen herrlichen Christus und hör auf ihn. Und möge es so sein, dass du heute etwas mehr über ihn lernst und ihn darum auch mehr bewunderst, ihn mehr wertschätzt, ihn mehr liebst und ihn mehr ehren und dienen willst. Diese Predigt heute Abend hat, wie heute Morgen, keine Gliederung. Ich möchte einfach mit euch Schritt für Schritt diesen Text lesen und schauen, was wir hier lernen können über Jesus Christus, den Herrn des Sabbats. Und so lasst uns beginnen, Vers 1. Und es geschah am Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Es heißt hier, es geschah am Sabbat. Was ist der Sabbat? Ein Wochentag, der siebte Tag der Woche, und Sabbat bedeutet Ruhen, aufhören mit der Arbeit. Und du weißt sicherlich, wie es zu diesem Tag kam, denn der Sabbat ist keine Erfindung des Menschen. Gott hat diesen Tag geschaffen. Es ist eine Schöpfungsordnung. Gott schuf innerhalb von 6 Tagen alles und am 7. Tag ruhte er. Nicht etwa, weil er es selbst nötig hätte, sondern um einen Ruhetag für uns Menschen einzuführen. Allein die Tatsache, dass dieser Tag existiert, offenbart dir schon die Gnade, die Güte, die Barmherzigkeit unseres Gottes gegenüber den Menschen. Denn er hätte anordnen können, dass wir 7 Tage die Woche arbeiten müssen. Doch er ordnete aus seiner Güte heraus einen Ruhetag an. Und er schuf diesen Tag. So heißt es im 4. Gebot der 10 Gebote in Exodus 20 ab Vers 8, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn, warum? Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott schuf also diesen 7. Tag und er segnete ihn. Diesen Tag von den 7. Er heiligte diesen Tag. Das heißt, er sonderte ihn aus. Und dieser gesegnete Tag soll uns tatsächlich zum Segen dienen. Für das Wohl vom Leib und Seele. Unser Leib soll ruhen durch das Fernhalten von Arbeit und unsere Seele soll ruhen durch das Nahen zu Gott. Und so finden wir Erquickung für Körper und Geist. Und der Sabbattag soll geheiligt werden, sagt der Herr. Heilig bedeutet, es gehört zum Herrn. Diesen Tag zu heiligen heißt, ihn so zu behandeln, dass er zu dem Herrn gehört. Es ist der Tag, an dem man die Tageszeit dem Herrn weiht und nicht der Arbeit, sondern sie nutzt, um den Herrn zu verehren und so Ruhe für Körper und Seele findet. Und darum lehrt Christus auch, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen wurde. Das ist die Intention dahinter. So lesen wir in Markus Kapitel 2, Vers 27, da spricht Christus: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Christus benutzt hier tatsächlich das Wort schaffen. Das heißt, der Sabbat ist eine Schöpfung, eine Schöpfungsordnung, die der Herr geschaffen hat. Der Herr schuf den Sabbat für den Menschen. Er schuf nicht den Menschen für den Sabbat. Nein, der Sabbat ist geschaffen als Gabe, als Geschenk für die Menschen, ihnen zum Wohl, ihnen zum Segen. Welch eine Gnade, dass der Schöpfer der Welt diesen Tag so schuf, ihn segnete, so dass wir Ruhe empfangen sollen. Welch eine Wohltat für Leib und Seele. Doch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie machten aus dieser Gabe eine Geißel. Aus diesem Segen einen Schrecken. Sie machten aus dieser Oase für Leib und Seele eine Belastung für die Menschen. Die Schriftgelehrten, sie gaben sich nicht damit zufrieden, dass Gott bloß spricht, man solle nicht arbeiten. Nein, das müsse Gott schon konkreter irgendwie definieren. Also stellten sie einen langen Regelkatalog auf, welche Tätigkeiten nun am Sabbat verboten sind und welche nicht. Das fiel ihnen selber auf, dass sie da ganz schön viel zu sagen hatten. So sagte einer der Rabbiner, dass man an einem Haar einen ganzen Berg hängt. Das heißt, an dieses eine Gebot, du sollst nicht arbeiten, hängten sie 1521 Gebote. Was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Überspitzt gesagt, kann man kaum einen kleinen Finger bewegen, ohne befürchten zu müssen, dass man sich schuldig macht an diesem Tag. Ständig musst du Acht geben, man ist erfüllt mit ständiger Befürchtung, doch irgendwelche Regeln zu brechen. Und so sehen wir es hier in unserem heutigen Text, wie, ja sagen wir einmal, die selbsternannte Sabbatpolizei Christus und seine Jünger observiert, überwacht und dann auch zurechtweist. Nochmal Vers 1. Und es geschah am Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Einige der Pharisäer sprachen zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Also Christus und seine Jünger durchquerten die Felder, sammelten dabei ein paar Körner ein, aßen sie als kleine Stärkung auf ihren Weg, denn sie dienten am Sabbat. Sie gingen in die Synagogen, um zu predigen, um für das Reich Gottes zu arbeiten, Werke der Barmherzigkeit. Und wo ist jetzt das Problem, dass sie diesen kleinen Snack einnehmen auf ihrem Weg? Nun, das passt der Sabbatpolizei nicht, denn hier nehmen sie Gesetzesübertretung wahr, vermutlich in vierfacher Weise. Gemäß diesen 1521 Geboten natürlich. Es wurden Ähren gepflückt, das ist Ernten, also ist es Arbeit. Die Ähren wurden zerrieben in den Händen, das ist Dreschen, Arbeit. Wahrscheinlich wurde die Spreu von den Körnern getrennt, das ist Sichten, also Arbeit. Die Körner wurden portioniert, um sie dann in den Mund zu führen. Eine Mahlzeit wurde zubereitet, Arbeit. Das Gesetz Gottes, sagen sie, wurde gebrochen. Der Fall ist doch klar. Der Sabbat wurde gebrochen. Nun, Moment mal. Ist das wirklich Arbeit gewesen? War das Ernte? War das Arbeit? Nun, in Wirklichkeit unterscheidet das Gesetz Gottes hier. Denn wir lesen in 5. Mose Kapitel 23 ab Vers 26. Wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten kommst, dann darfst du Ähren mit deiner Hand abpflücken, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten schwingen. Also für das Gesetz Gottes ist klar, es gibt einen Unterschied zwischen Pflücken beim Durchqueren eines Feldes von einer Handvoll Körnern, um einen kleinen Snack zu haben, oder ich nehme mir die Sichel und fange an zu ernten. Denn das wäre sowohl Arbeit als auch Diebstahl. Christus hat weder gestohlen, noch hat er hier gearbeitet. Christus hat nicht das Gesetz gebrochen. Er hat nichts Unerlaubtes getan. In unserer Parallelstelle in Matthäus Kapitel 12, wo dieselbe Begebenheit überliefert ist, da sagt Christus tatsächlich auch über sich und seine Jünger, sie sind die Unschuldigen, die Schuldlosen, die zu Unrecht verurteilt wurden. Christus weiß, er hat das Gesetz Gottes nicht übertreten. Christus und seine Jünger haben Gottes Gesetz nicht gebrochen. Was sie übertreten haben, sind die Menschengebote der Pharisäer. Ihre Überlieferung, ihre menschenerdachten Tradition und Zusatzgebote. Und das ist bei weitem nicht dasselbe wie das heilige Gesetz Gottes. Und ihr Lieben, das ist auch heute noch so bei streng orthodoxen Juden, dass sie sich an viele, viele Regeln halten, wenn es um den Sabbat geht. Auf einer Webseite über das Judentum las ich, dass die Frage gestellt wurde, darf man am Sabbat ein Insekt, zum Beispiel eine Fliege, einfangen und töten am Sabbat? Nein, ist nicht erlaubt. Man darf aber, habe ich gelesen, am Sabbat Insektenschutzmittel in die Luft sprühen, allerdings nicht direkt auf das Insekt und dabei muss mindestens ein Fenster offen sein, damit das Insekt auch entkommen kann. Also, es ist kein Fangen, es ist kein Töten, das Insekt hat die Möglichkeit zu entkommen und man darf das Ganze auch nur tun, wenn man wirklich gestört ist von diesem Insekt. Ja? Ihr seht, das hat nun bei weitem nichts mehr mit Gottes Gesetz zu tun. Hat jemand, der am Sabbat eine Fliege fängt oder erschlägt, das vierte Gebot gebrochen, du sollst den Sabbattag heiligen und du sollst nicht arbeiten? Wirklich? Wir Menschen neigen so sehr dazu, zu meinen, dass Gottes Gebote irgendwie nicht ausführlich genug wären. Und jetzt müssten wir Gottes Worte irgendwie ergänzen und müssten lange Listen aufstellen, was man am Sabbat tun darf und was nicht. Aber dann ist der Sabbat kein Segen mehr, sondern Schrecken. Keine Gabe mehr, sondern Geißel. Als Israel in Ägypten in der Knechtschaft war, konnten sie den Sabbat so nicht einhalten, denn Sklaven mussten arbeiten. Doch als Gott sie befreite, waren sie wieder frei, Sabbat zu feiern, gemäß der Schöpfungsordnung. Endlich wieder durchatmen. Endlich wird ihnen Ruhe geschenkt vom Herrn. Denn er ist ein guter Herr. Er ist kein Sklaventreiber wie die Ägypter. Gottes Volk sollte sich von nun an darum auszeichnen, dass sie dem einzig wahren Schöpfer dienen. Und darum gab er ihnen als Bundeszeichen erneut diesen Sabbat, wie es der Schöpfungsordnung entspricht. Denn sein Volk soll Ruhe finden. Sabbat spricht immer im biblischen Sinne von Freiheit, von Segen, von Ruhe. Es ist ein Geschenk Gottes. Die Pharisäer aber machten aus dem Sabbattag einen Sklaventag. Keine Erholung, sondern Belastung. Christus spricht darum in Lukas Kapitel 11 und auch Matthäus 23 davon, dass die Schriftgelehrten schwere Lasten zusammenbinden. Mehr Last und mehr Last, und das legen sie alles auf die Schulter der Menschen, die es gar nicht tragen können. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sabbat sollte keine Last sein für das Volk, sondern eine große Freude. So sagt es uns der Herr in Jesaja Kapitel 58. Da heißt es ab Vers 13, wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben, und du nennst den Sabbat eine Wonne, das heißt eine Herzensfreude, und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig. Und wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge machst, deinen Geschäften nicht nachgehst und nicht eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Der Herr sagt hier, wozu sein Tag dient, zur Ruhe, dass du nicht deiner Arbeit, deinen Geschäften nachgehst, nicht den eitlen Dingen, sondern dass du Ruhe haben kannst und den Sabbat deine Wonne nennen sollst, deine Freude. Dieser Tag soll ehrenswert sein in deinen Augen. Du sollst deine Lust haben am Herrn. Du sollst Ruhe genießen. Es soll Wonne sein, Herzensfreude, Erquickung, Erfrischung für Leib und Seele. Die Pharisäer haben das nicht verstanden, dass Gott diesen Tag eingerichtet hat zum Wohl der Menschen. Und sie wollen, dass man sich an ihre Regeln hält. Sie denken, der Mensch dient dem Sabbat und nicht der Sabbat den Menschen. Nun, Christus erklärt nun den Pharisäern, dass sie falsch liegen mit ihrer Verurteilung. Sie sagen, Christus hätte etwas getan, was nicht erlaubt ist. Christus zeigt ihnen auf, wie heuchlerisch sie sind in ihrem Urteil. Wie sehr sie irren, indem er sagt, Vers 3, und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt ihr auch dieses nicht gelesen? Habt ihr auch dieses nicht gelesen, auch dieses nicht? Unser größtes Problem, das wir haben, ist, dass wir die Schrift nicht gelesen haben, beziehungsweise sie nicht verstanden haben. Daher kommen all die Irrtümer, all die Abwege, all die Missverständnisse, all die Sünden in unserem Leben, dass wir die Schrift nicht kennen und nicht leben. Da, wo man Gottes Wort nicht kennt, da geht man in die Irre. Da driftet man weit ab von dem, was Gottes Wille ist. Da driftet man weit ab von dem, was Gottes Segen entspricht. Die Pharisäer kannten ihre Tradition, ihre Regeln, aber diese einfachen Wahrheiten aus Gottes Wort, sie haben sie überlesen. Und Christus zeigt ihnen nun anhand der Heiligen Schrift ihren gewaltigen Irrtum auf, dass sie ihn verurteilt haben. Nochmal Vers 3. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand essen darf? Worum geht es hier? der König von Israel, nämlich Saul, er wurde von Gott verworfen. Gott hat ihn verworfen. Stattdessen wurde David zum neuen König gesalbt. Er sollte nun der rechtmäßige Gesalbte, der König Israels sein. Aber David regierte noch nicht, denn Saul war noch am Leben. Saul wurde sehr eifersüchtig auf David und verfolgte ihn und trachtete nach seinem Leben. Der rechtmäßige Gesalbte Gottes David streifte umher und hungerte. Christus greift ganz bewusst diese Geschichte auf. Denn Christus, den Gesalbten, den Messias, er geht es ebenso. Ebenso wie David. Das alte, ungläubige Israel, die ungläubige Führung des Volkes, sie sind von Gott verworfen. Ihre Zeit ist vorbei. Sie gefallen Gott nicht. Aber Jesus, der Gesalbte, der wahre König, der Nachfahre Davids, der auf dem Thron Davids sitzt, er wurde offiziell bei seiner Taufe gesalbt. Er ist der Messias. Doch die Führung, gemäß dem Geiste Saul, die Führung akzeptiert ihn nicht. Sie kann diesen David nicht akzeptieren. Sie werden eifersüchtig wegen seinen Heldentaten. Sie hassen ihn, sie verfolgen ihn und sie schmieden sogar Mordpläne, wie wir noch sehen werden. Die alten Schläuche können diesen neuen Wein nicht aufnehmen. Aber zurück zu unserem Text. Was tat David in seiner Not, als er auf der Flucht war? Nun, Christus nimmt Bezug auf einer Stelle in 1. Samuel Kapitel 21. Also David flieht von Saul mit seinen Männern und sie waren in Eile und es hungerte ihn sehr, sie waren in großer Not. Die Juden legen das so aus, dass sie am Verhungern tatsächlich waren. Und auf ihrer Flucht kamen sie nun zum Heiligtum, zur Stiftshütte. Und David bat den Priestern doch um etwas zu essen. Das Problem war nur, es gab nichts vor Ort, außer diese heiligen Schaubrote, die im Heiligtum ausgelegt worden sind, auf einem goldenen Tisch, von dem nur die Priester essen durften. So heißt es im Gesetz Gottes in Levitikus 24, Vers 9. Und es soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Und sie sollen es an heiliger Stätte essen, denn als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören, eine ewige Ordnung. Das Gebot ist klar, keiner darf von dem Brot essen als allein die Priester. An jedem Sabbat wurden diese Brote ausgetauscht durch neue. Darum vermuten Ausleger, dass es tatsächlich auch ein Sabbat war, an dem David dort zu der Stiftshütte kam, denn an diesem Tag wurde das Brot ausgetauscht und konnte dann jemandem gegeben werden. Was tut jetzt der Priester? Nun, wir erfahren, er entschied sich tatsächlich dazu, David und seinen Männern diese Brote zu übergeben. Und an keiner Stelle wird David oder der Priester dafür getadelt. Die Pharisäer wussten genau, dass das eigentlich nicht erlaubt ist. Aber wisst ihr, sie verurteilten David nicht dafür. Das ist der König David. Den kritisiert diese Sabbatpolizei nicht. Ja, warum? Warum? Was ist die Begründung? Ich habe tatsächlich auch im Talmud nachgeguckt, also der wichtigsten Schrift neben der Tora für die Juden. Und die erklären das in so einer kleinen Randnotiz, warum das in Ordnung war. Sie sagen, David wäre verhungert. Und so war es recht, dass er hier dieses Gebot übertritt. Denn das Gebot, Leben zu retten, stehe höher als das Gebot, dass nur Priester von diesem Brot essen dürften. Verstehst du das? Die Logik dahinter? Ich will euch ein Beispiel geben aus der heutigen Welt, etwas, was mir tatsächlich passiert ist. Ich stand mit meinem Auto an einer roten Ampel, direkt an dem weißen Haltestreifen, an einer roten Ampel. Und plötzlich höre ich die Sirene und ich sehe im Rückspiegel Blaulicht. Ich weiß, ich muss Platz machen, ich muss eine Rettungsgasse bilden. Das ist aber nur möglich, wenn ich die rote Ampel überquere und an die Seite ausweiche. Und das habe ich getan. Ich bin über die rote Ampel gefahren. Und so kam der Krankenwagen durch. Nun mag man sagen, ich habe das Gesetz übertreten, ich bin über Rot gefahren. Habe ich mich strafbar gemacht? Nein. Diese Notsituation ist nicht die Regel. Es ist ein Notfall und so muss gehandelt werden. Das heißt, um eine Rettungsgasse zu bilden in Deutschland, darf man tatsächlich über Rot fahren. Ich hätte auch dort stehen bleiben können, hätte gesagt, ich muss das Gesetz einhalten, hier bei Rot stehen zu bleiben und ich weiche nicht von meiner Stelle. Doch in Wahrheit ist es so, blaues Licht steht über rotem Licht. Die Rettung von Leben ist wichtiger als hier die Einhaltung dieser Ordnung. In der Parallelstelle in Matthäus Kapitel 12, da fragt Christus die Menschen und sagt, welcher Mensch wird unter euch, der ein Schaf hat? Und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht, wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Für die Pharisäer war das klar, wenn ihr Tier in die Grube fällt, eigentlich ist es Arbeit, dieses Tier da rauszuziehen, aber sie tun es, weil es darum geht, Leben zu retten. Nun, so zeigt Christus den Pharisäern den Fall, dass David tatsächlich Gottes Gesetz hier übertrat. Jesus sagt, er hat etwas getan, das ja nicht erlaubt war. So, wenn die Pharisäer David dafür nicht verurteilten, weil sie sagten, wegen der Not konnte er dieses klare Gesetz Gottes übertreten, wie viel weniger nun haben sie das Recht, Jesus Christus, den König, zu verurteilen, dafür, dass er ihr eigenes Gesetz, das, was sie sich ausgedacht haben, übertreten. Er hat kein Wort Gottes übertreten, sondern nur das, was sie sich selbst ausgedacht haben. Wie können sie es wagen, ihn zu verurteilen, wenn sie nicht einmal David verurteilen, der an einem Sabbat klar etwas getan hat, was Gottes Wort verbietet? Und sie sprechen ihn nicht schuldig. Jesus sagt darum in Matthäus Kapitel 12, Vers 7, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Was verurteilt ihr die Schuldlosen? Ihr hättet lernen müssen, barmherzig zu sein. Und zudem, nun ihr Lieben, jetzt nebst diesem Beispiel aus der Heiligen Schrift, wo er ihn aufzeigt, dass sie selber nicht recht urteilen, fügt er einen Satz hinzu, der klarer nicht sein könnte. Vers 5. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Ende der Diskussion. Noch einmal dieser Titel, dieser Hoheitstitel, Sohn des Menschen, der stammt aus Daniel Kapitel 7. Da geht es um den, den alle Macht gegeben wird, über alle Nationen. Dem, der das gegeben wird, was wir lesen in Johannes 17, wo Christus von sich spricht. Der Vater hat ihm die Vollmacht gegeben über alles Fleisch, über alle Menschen, damit er allen, die der Vater ihm gegeben hat, das ewige Leben gebe. Das ist Christus, der Sohn des Menschen, der die Vollmacht hat über alle Nationen, über alle Menschen und er entscheidet, wem er das ewige Leben gibt. Er entscheidet über ihr Schicksal, über Leben und Tod. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und nun sagt er, worüber der Menschensohn noch Autorität hat. Er ist der Herr des Sabbats. Ihr Lieben, so etwas kann nur Gott von sich sagen. Denn nur Gott hat den Sabbat geschaffen. Er hat ihn bestimmt, dass er geheiligt werden soll. Er ist der Herr des Sabbats. Ja, Christus ist der Herr des Sabbats. Er ist es, der den Sabbat beschlossen, geschaffen und angeordnet hat. Und zwar für uns. Und wer sind sie nun, dass diese Leute kommen und meinen, sie könnten Christus, der den Sabbat erfunden hat, geschaffen hat, eingesetzt hat, zu kritisieren? Er ist der Herr des Sabbats. Er sagt, wie dieser Tag zu leben ist. Er ist der Gebieter. Was wollen sie von ihm? Er ist der Herr des Sabbats. Stell dir mal vor, du besuchst ein schönes Schloss, das man sich anschauen kann, wo man eine Führung durch hat. Und du weißt, man darf nicht die Absperrungen überqueren und man darf nichts anfassen. Und jetzt stell dir vor, du siehst da aber einen Mann, der steigt einfach über die Absperrung rüber und er fängt an, diese ganzen antiken Gegenstände anzufassen und umherzuräumen. Und du sagst, hey, was tun Sie da? Das ist in diesem Schloss nicht erlaubt. Sie haben sich an die Regeln zu halten. Und dann schaut dieser Mann dich an und sagt, mir gehört das Schloss. Ich bin der Hausherr. Ich mache hier die Regeln. Peinlich, oder? Wenn du nicht wusstest, wer das eigentlich ist, mit wem du da redest? Du kommst und willst ihn an irgendwelche Regeln erinnern? Es sind seine Regeln. Nein, versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, Christus hätte irgendein Sabbatgebot jemals gebrochen, denn er hielt alle Gesetze Gottes in Bezug auf den Sabbat vollkommen, wie kein Pharisäer und Schriftgelehrter es jemals tun konnte mit ihren 1521 Geboten. Aber er selbst, er ist der Herr des Sabbats. Sie haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Sie kommen zum Herrn des Sabbats und wollen ihm erklären, was am Sabbat erlaubt wäre und was nicht. Peinlich. Eine Schande. Welch eine Respektlosigkeit. Christus ist nicht bloß dem Sabbat unterstellt. Nein, der Sabbat ist ihm unterstellt. Und so sagt J.C. Ryle zu Recht: Christus ist der Architekt des Sabbats. Er hat alles entworfen, er hat es erbaut. Und er kommt nicht, um es abzureißen. Nein, er kommt, um es zu restaurieren, nachdem die Menschen es haben verkommen lassen. So dass der Sabbat wieder im wahren, alten Glanz in der Schönheit erstrahlt. Er reißt dieses Gebäude nicht ab. Christus zeigt ihnen vielmehr, wozu der Sabbat in Wirklichkeit gegeben ist und nicht das, was die Menschen daraus gemacht haben. Oder wie Spurgeon es ausdrückt, er kam, um den Sabbat von dem Rost der menschlichen Überlieferung zu befreien. Christus ist der Herr des Sabbats. Er lebt den Sabbat aus, wie er in Wirklichkeit gedacht war, als Tag zum Heil, zum Wohl des Menschen, zum Wohl des Leibes und der Seele. Denn der Herr des Sabbats, und das sehen wir nun in der nächsten Geschichte hier, ist ein gnädiger und barmherziger Herr, der niemals den Sabbat gegeben hat, um irgendeinen Menschen zu knechten, sondern um sie zu segnen, um ihnen Wohl zu tun. Vers 6. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fanden. Zunächst einmal sehen wir erneut, wozu Christus den Sabbat gebrauchte, nämlich um Gottes Wort zu verkündigen, zu lehren in der Synagoge. Das heißt, der Sabbat ist nicht einfach Ruhe von Arbeit, um nichts zu tun, sondern um aktiv Gott zu suchen, ihm zu begegnen, sein Wort zu hören, um ihn anzubeten, um sich zu versammeln, um Gottesdienst zu feiern. Und hier, in der Mitte der Versammlung am Sabbat, hier kommt der himmlische Arzt, um sich zu erbarmen. So lehrt dieser Christus in der Synagoge. Und siehe da, wer darf nicht fehlen? Die selbsternannte Sabbatpolizei, die ihn observieren muss, die etwas suchen muss, um ihn anzuklagen. Die Pharisäer hatten nämlich gehört, dass Christus, ja, dass er gerade am Sabbat viele Werke tat. Fällt dir das auf in der Heiligen Schrift, dass Christus ständig am Sabbat all diese Werke tut, um zu demonstrieren, was das eigentlich bedeutet? Sie sind tatsächlich der Meinung, es sei Gesetzesbruch, am Sabbat zu heilen. Ja, denn laut ihrer Tradition ist medizinische Versorgung Arbeit und damit nicht gestattet am Sabbat. Es sei denn, es besteht Lebensgefahr, es sei denn, ein Kind wird geboren, es sei denn, ein Junge muss unbedingt beschnitten werden, denn es ist der Tag der Beschneidung. Nur diese Ausnahmen gibt es. Hier nun ist ein Mann, der zwar körperliches Leiden hat, eine Behinderung, eine Krankheit, aber der liegt nicht im Sterben. Nein, und so darf an diesem Tag keine Heilung vollzogen werden, keine medizinische Behandlung, es ist kein Notfall, spricht die Sabbatpolizei. Achtet darauf, dieser Mann hatte eine verdorrte rechte Hand. Also die meisten Männer zu dieser Zeit waren Handwerker, Farmer, Steinmetze, was auch immer. Du brauchtest beide Hände und vor allem deine rechte, sonst kannst du dir dein Brot gar nicht so verdienen. Es ist also ein trauriger Zustand, der mit sehr viel Kummer und Sorgen begleitet gewesen sein muss. Die Pharisäer, sie lauern Christus auf, was er wohl tun wird. Und wir sehen hier die Heuchelei. Es ist also erlaubt, einen Menschen am Sabbat aufzulauern. Es ist aber verboten, einen Menschen am Sabbat zu heilen. Christus sieht ihre Heuchelei, ihre Bosheit, ihre hinterlistigen Pläne. Da heißt es in Vers 8, er aber kannte ihre Überlegungen. Und er sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stelle dich in die Mitte. Er gehorchte. Er stand auf und stellte sich hin. Christus konfrontiert hier diese Heuchler. Sie sehen bloß eine verdorrte Hand. Er schaut sich um. Er sieht verdorrte Herzen. Ein verdorrtes Herz nach dem anderen. Verhärtete, verkümmerte, erstarrte, leblose, völlig verdorbene Herzen, erfüllt mit allerlei Bosheit. Sie sehen nur eine verdorrte Hand. Er sieht die verdorrten Herzen und es widert ihn an. Jesus deckt ihre Bosheit auf. Er stellt ihnen die Diagnose. Er überführt sie von ihrer Bosheit. Vers 9. Und Christus sprach zu ihnen, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Sie können ihnen keine Antwort darauf geben, denn was auch immer sie jetzt sagen werden, sie verurteilen sich selbst. Natürlich kannten die Pharisäer Schriftstellen wie Jesaja Kapitel 1, wo Gott sagt, ich habe keinen Gefallen an eure Zeremonien, ich habe keinen Gefallen an euren Sabbat. Warum denn? Ich lese mal. Jesaja Kapitel 1, Vers 13. Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde. Und Festversammlungen, ich ertrage sie nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden und ich bin es müde geworden, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, das heißt zum Gebet, so verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich es nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft von mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. So Gott sagt, ihr könnt eure Zeremonien durchführen, wie ihr wollt. Ihr könnt eure 1521 Sabbatgebote halten, wie ihr wollt. Ihr seid mir und all eure Feste, ihr seid mir unerträglich. All eure Zeremonien, weg damit. Warum? Weil ihr böse seid. Geht hin und lernt, was es bedeutet, dass Gott Wohlgefallen hat an Barmherzigkeit und nicht an Schlachtopfer. Ihr hättet den Unterdrückten beistehen sollen. Ihr hättet den Armen, den Schwachen, den Elenden, den hättet ihr beistehen sollen. Wie es heißt in Jesaja 58, wo es um das gleiche Thema geht. Woran hat denn der Herr gefallen? Da heißt es ab Vers 6, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und darin, dass du Heimatlose, Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Danach schaut der Herr. Danach schaut der Herr. Was bildet ihr euch ein, hier zu sitzen in der ersten Reihe und meint, ihr würdet den Sabbat so feiern, wie es Gott gefällt? Ihr habt keine Ahnung. Denn ihr wisst nichts von Barmherzigkeit. Wie Christus an einer anderen Stelle sagt, ihr verzehntet alles, sogar die Kräuter, die ihr habt. Dabei überseht ihr die wichtigeren Dinge des Gesetzes, unter anderem Barmherzigkeit. Nein, sie können keine Antwort auf diese Frage geben. Ist es am Sabbat erlaubt, Leben zu retten oder zu verderben, Gutes zu tun oder Böses? Sie geben keine Antwort. Vers 10. Und nachdem er sie, Christus, sie alle ringsrum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Er schaut sie ringsum an, er durchbohrt sie mit seinem heiligen Blick. Der sagt zu diesem Mann mit der verdorrten Hand, streck deine Hand aus. Wie soll man denn eine verdorrte Hand ausstrecken? Man kann es nicht, wenn man eine verdorrte Hand hat. Doch dieser Mann, er gehorcht, Hier ist Glaubensgehorsam. Im Glauben an Jesus Christus streckt er seine Hand aus und in dem Moment geschieht das Wunder. Die vertrocknete, versteifte, abgestorbene Hand wird in einem Moment durchströmt von Lebenskraft und alles Verkrampfte, Verdorrte, es löst sich und wird in einem Augenblick wieder vital, lebendig, beweglich. Es ist alles geheilt, es ist alles vollkommen wiederhergestellt in der Kraft des allmächtigen Gottes. Und Christus hat ihn nicht mal berührt. Kein Werk, das zu sehen wäre. Er hat einfach nur ein Wort gesprochen. Aber nein, für die Pharisäer ist dennoch klar, er hat gearbeitet. Ja? Sie haben nie gelernt, was Barmherzigkeit bedeutet. Sie haben nie gelernt, wozu der Herr des Sabbats den Sabbat gegeben hat. Wie reagieren sie auf diese Heilung? Vers 11. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt. Und sie besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Das heißt, anstatt mit Staunen, mit Lobpreis, Anbetung und Dank erfüllt zu werden, werden sie womit erfüllt? Mit Unverstand. Das heißt, sie verlieren vollends den Verstand. Denn überleg dir das, wie kann man einen Menschen anklagen, weil er geheilt hat? Wie verdorben, wie verdorrt muss ihr Herz sein? Erkennst du auch ihre Heuchelei? Christus darf an einem Sabbat einen Menschen nicht retten, nicht heilen, aber sie dürfen an einem Sabbat planen, wie sie Christus töten sollten. Sie versammeln sich noch an diesem Tag, um Pläne zu schmieden, ihn zu beseitigen. Mordpläne. Jemanden das Leben zu retten, ihn zu heilen, ist verboten. Aber Pläne zu schmieden, jemanden zu ermorden, ist rechtmäßig. Unverstand, ein anderes Wort findet sich dafür nicht. Unverstand erfüllte sie. Blinder Hass und der Konflikt zwischen dem Alten, der Tradition und Christus und seinem Reich und des neuen Bundes wird immer deutlicher. Es passt nicht zusammen. Welch eine Tragödie, wenn man den Herrn des Sabbats vor sich hat. Seine große Gnade und seine Güte nicht erkennt, sondern man sich an ihn ärgert. Nun, wir werden irgendwann, so der Herr will, wenn wir durch unser Bekenntnis gehen, da werde ich wahrscheinlich mehrere Lehrstunden über dieses Thema Sabbat und christlicher Sabbat halten, denn ihr Lieben, es wird schmerzlich ignoriert und vernachlässigt in unserer Zeit. Die Lehre des heiligen Sabbats. Aber ich will nur so viel dazu sagen heute Abend. Wisst ihr, die Geschichte geht weiter. Diese bösen Pläne, die sie dort geschmiedet haben, die haben sie vollstreckt. Sie haben den Herrn des Sabbats gekreuzigt, getötet. Und über den Sabbat hinweg lag der Herr des Sabbats im Grab. Ruhte von seinen Werken, denn er hat die Erlösung erwirkt. Doch dann, als die Ruhe vorbei war, stand der Herr des Sabbats auf. Er stand auf aus den Toten. All ihre Pläne, die sie geschmiedet haben, sind null und nichtig. Und wann stand er auf? Am ersten Tag der Woche, am Sonntag, der Herr des Sabbats. Von diesem Tag heißt es im Psalm 118, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Am Sabbat stand der Herr des Sabbats auf. Am Sabbat erschien er nun seinen Jüngern in diesen 40 Tagen. An diesem ersten Tag der Woche, am Sonntag, erschien er seinen Jüngern in diesen 40 Tagen vor seiner Himmelfahrt. Am Sonntag, am ersten Tag seiner Auferstehung, an dem Tag der Auferstehung des Herrn des Sabbats, goss er seinen Heiligen Geist am Pfingsten aus. Am Sonntag versammelte sich der Apostel Paulus mit den Christen, um Gottesdienst zu feiern. Am Sonntag versammelte sich die Gemeinde zu Korinth, um Gottesdienst zu feiern. Am Sonntag sprach Johannes, dies ist der Tag des Herrn. Am Tag des Herrn war ich im Geist. Offenbarung Kapitel 1. Es ist der Tag, dem der Herr gehört. Der Herr des Sabbats ist gestorben, doch siehe da, er lebt, er ist auferstanden. Und nun an diesem Tag seiner Auferstehung, der Tag der neuen Schöpfung, seines Auferstehungsleibes, an diesem Tag begegnet der Herr seiner Gemeinde als der Herr des Sabbats. Und er wandelt auch heute in unserer Mitte. Und es gefällt ihm auch heute an seinem Tag Wunder zu wirken an seinem Volk. Dieser Tag ist keine Last, wenn du es recht verstanden hast, sondern du hast Lust an diesem Tag, Lust an deinem Herrn. Denn hier ist Ruhe und Frieden, Freude und Genuss, eine Wonne, keine Geißel, sondern Gabe, kein Schrecken, sondern Segen. Denn hier ist der Tag des Herrn, hier wandelt er inmitten seiner Gemeinde, der Herr des Sabbats, um deiner Seele wohlzutun und so manche zu heilen, die verdorrt sind in ihrem Leben. Vielleicht bist du so einer, der zwar keine verdorrte Hand hat, aber merkt, dass er ein verdorrtes Herz hat. Und vielleicht sagst du, ich bin ganz und gar unfähig, mich zum Herrn zu bekehren und wirklich aus ihm zu leben, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Nun, er spricht zu dir, bekehre dich, strecke deine Hand aus, strecke deine Hände aus zum Gebet und rufe den Namen des Herrn an. Und du wirst erleben, in dem Moment, wenn du im Glauben tust, was er sagt, wird dein verdorrtes Herz erweicht. Und Leben, ewiges Leben, wird einkehren. Du sagst, wie gebietet er dann, sich zu bekehren, wenn ein Mensch es gar nicht tun kann? Wenn er gebietet, so vermag er die Kraft dazu zu geben, zu gehorchen und zu wandeln in einem neuen Leben. Und auch uns Christen, ihr Lieben, lasst uns diesen Tag des Herrn nicht vergeuden. Lasst uns an diesem Tag den Herrn des Sabbats für uns als Segen erleben und ihm begegnen, dass wir nicht nur Ruhe finden für unseren Leib, Ruhe von Arbeit, sondern in allererster Linie Ruhe finden für unsere Seele. Wo? Wo denn? Einzig und allein bei dem Herrn des Sabbats, bei dem Herrn der Ruhe. Denn er vermag, wahre Ruhe zu schenken. Alle, die kommen, wahre Sabbatruhe im Herzen, hast du diese? Allein durch den Herrn des Sabbats, der spricht, kommt her zu mir, alle mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dem Herrn des Sabbats, Jesus Christus, sei die Ehre und Dank und Lobpreis in Ewigkeit. Amen. Amen.
Dann lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus Christus, der du der Herr des Sabbats bist, denn du bist Herr über alles. Wir preisen dich und loben dich. Wir haben gesehen, wie herrlich du bist, wie groß deine Weisheit ist, weit erhaben, weit hinausgehend über alle Weisheit aller Schriftgelehrten. Wir haben gesehen, wie groß deine Macht und Autorität ist. Du bist der Herr des Sabbats. Du bist der Gesetzgeber. Du bestimmst, was zu tun ist und niemand sonst. Auch wenn so viele meinen, sie könnten es. Herr, und du bist voller Erbarmen, voller Liebe. Selbst wenn du weißt, dass dort Menschen sitzen, die dich beobachten und die dich töten wollen und werden, wenn du Gutes tust, so tust du dennoch Gutes. Und so hast du auch diesen Mann geheilt in der Synagoge. Herr, wir freuen uns, wenn wir lernen dürfen von dir, wenn wir mehr erfahren dürfen über dich, dich besser verstehen dürfen, wie groß und heilig und voller Gnade und Erbarmen du bist. Und wir wollen dich dafür anbeten und dir die Ehre geben und den Lobpreis und allen Dank. Wir möchten beten, Herr, dass du auch heute noch Wunder wirkst. Wenn am christlichen Sabbat in deinem Tempel dein Wort verkündigt wird, dass du immer noch Großes wirkst, auch wenn es vielleicht nicht so sichtbare Wunder sind wie damals, so wirkst du viel Größeres. Denn du heilst nicht verdorrte Hände, du heilst verdorrte Herzen. Du schaffst neue Kreaturen. Herr, lass uns doch niemals anfangen und irgendwelche anderen Wunder zu suchen und dabei zu übersehen, die größten Wunder, die du tust an uns Menschen. Und wir beten, dass du auch heute dieses Wunder tust, dass wenn jemand hier ist, der noch ein verdorrtes Herz hat, der noch nicht glaubt, vielleicht sogar meint, er glaubt, aber er tut's nicht, er ist doch nicht wiedergeboren, dann beten wir, dass du heute sein verdorrtes Herz heilst und dass er wahren Glauben hat, wahre Wiedergeburt erlebt. Und für uns alle beten wir, Herr, dass wir dich ehren, so wie dir die Ehre gebührt. Dass wir nicht etwas anfangen zu zweifeln oder zu nörgeln an dir, uns zu ärgern an dir, denn glückselig, wer sich nicht an dir ärgert. Sondern lass uns doch vielmehr deinem Beispiel folgen. Ja, Herr, lass uns deine Gebote fleißig tun und nicht irgendwelche Menschengebote. Und lass uns auch die wichtigen Gebote nicht vergessen. Dass wir nicht auch hart werden, sondern dass wir alle uns auszeichnen, vor allem durch Liebe und Barmherzigkeit und herzliches Erbarmen. Herr, dass wir dir ähnlich wandeln. Nicht, dass wir auch nur ein Jota deines Wortes dafür aufgeben, aber dass wir doch nicht überheblich sind, sondern voller Erbarmen, auch untereinander, Herr. Und so hilf, dass wir von dir lernen und dass wir nicht nur unser Kopfwissen vermehren, sondern dass wir auch dir nacheifern, dass wir es dir gleich tun, dass wir dir ähnlich werden. Und so sollst du der sein, der gepriesen ist durch ein heiliges Leben, das wir führen, weil du uns dazu die Kraft gibst, weil du uns die Gnade dazu schenkst, aber der auch gepriesen sein soll durch unseren Mund, indem wir dir auch den Lob geben, das Lob geben und die Ehre geben, die dir gebührt. Du Herr der ganzen Schöpfung, du Herr des Sabbats, wir beten dich an. Amen.